Verletzlichkeit baut Vertrauen und Vertrauen braucht Verletzlichkeit. Aber irgendjemand muss halt anfangen.
Nora Dietrich ist psychologische Psychotherapeutin und Expertin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie stellt sich vor allen Dingen eine Frage. Was brauchen wir, um unsere bestmögliche Arbeit zu machen und trotzdem gesund zu bleiben? Kürzlich wurde sie zur LinkedIn Top Voice ausgezeichnet und ich möchte mit Nora vor allen Dingen über die wichtige Leadership-Fähigkeit emotionale Intelligenz sprechen. Herzlich willkommen, Nora. Ich freue mich so, so sehr, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und wir zusammen sprechen können.
Danke, dass ich dabei sein darf. Richtig
sehr
schön.
Sehr gut. Ja, ich stelle meinen GästInnen immer gern die Frage am Anfang, was bedeutet für dich Female Leadership?
Puh, ich finde, das ist schon so eine ganz große und ganz schöne Frage. Also ich glaube, auf einer ganz simplen Ebene würde ich erstmal sagen, es sind Frauen in Führung. Denn auch das ist ja nicht so klar und so weit verbreitet, wie wir uns das gerne wünschen. Also einfach zu sagen, dass wir eine Chancengleichheit haben, über die gläserne Decke und die gebrochene Sprosse hinaus zu klettern und zu sagen, hey, wir sitzen wirklich an den Tischen, wo Entscheidungen getroffen werden, die unsere Gesellschaft prägen. Denn das ist meines Erachtens nach das, was Organisationen tun. Das heißt, ich glaube, auf der einen Seite geht es für mich um Zugang, um Teilhabe, um eine Stimme haben dürfen, eben als Frau. Aber natürlich kommen mit dem Frausein häufig auch bestimmte Qualitäten aufgrund unserer Erfahrungswelt, aufgrund unserer Sozialisierung, aufgrund unserer Motivation und Interessen. Und ich glaube, dass es besondere Qualitäten sind, über die wir heute auch sprechen werden, nämlich aus dem Bereich emotionale Intelligenz, aus dem Bereich Community Building, Connection, aus dem Bereich Empathie und vielleicht auch einer anderen Perspektive auf die Welt zu blicken und zu sagen, okay, wir haben die sehr männlich geprägte Businesswelt jetzt über Jahrhunderte ausprobiert. Wir sind zum Teil an unsere Grenzen gestoßen. Vielleicht braucht es da ein Shift und vielleicht braucht es Qualitäten und Werte, die das nochmal anders beeinflussen können. Und das bedeutet für mich viel mehr Leadership. Also ohne zu sagen, dass jede Frau so führt, geht es für mich aber einfach um die Idee, können wir eine andere Führungsqualität bauen, ohne Frauen in dieses typische männliche, harte Manager-Denken zu pressen, weil wir nur so erfolgreich sein können. Oder gibt es Alternativen, die uns vielleicht bereichern?
Schöne Intro. Ja, voll gut, voll gut. Und das resoniert total, auch gerade diesen Shift, ja, das eher als Shift zu sehen, für vielleicht auch an vielen anderen Stellen im Leadership. Und das Thema emotionale Intelligenz ist etwas, was sich immer mehr durchdrängelt, durchboxt, aber längst noch nicht überall angekommen ist. Bin ich zumindest der Überzeugung oder merk's auch in meiner Arbeit. Vielleicht geht's dir da genauso. Und gibt's so einen Mythos, den du oft erlebst, wenn es um emotionale Intelligenz überhaupt als Führungskraft geht oder speziell eben bezogen vielleicht auch auf Frauen?
Ja, also ich glaube, was ich ganz häufig höre, ist so diese Idee, dass emotionale Intelligenz bedeutet, dass wir sehr emotional sind. Ne? Also, dass wir sehr sensibel sind, dass wir vielleicht sogar zu emotional sind, ne? Wie man uns vor allen Dingen Frauen das gerne zuschreibt. Und dass es wie so emotionale Inkontinenz ist. Weißt du, also immer und überall, ne? Entladen wir uns emotional. Und das hat nichts mit emotionaler Intelligenz zu tun. Mhm. Emotionale Intelligenz bedeutet, dass wir unsere Emotionen erstmal wahrnehmen können und regulieren können. Das heißt, dann mit Klarheit nach außen kommunizieren, als sie dann Leuten so unreflektiert einfach überzustülpen. Ne? Das heißt, eigentlich ist das eine Form von Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit und hat ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Das heißt, es ist weder weich, ne, auch das hört man immer wieder, dass emotional sein oder emotional intelligent sein weich sein bedeutet oder dass es eben zu emotional sein bedeutet. Und weder noch ist die Wahrheit. Tatsächlich ist dieser Faktor Intelligenz bedeutet, dass ich meinen Emotionen bewusst bin und deswegen nicht so sehr von ihnen unkontrolliert geleitet bin. Und ich glaube, für mich ist es ganz wichtig nochmal zu sagen, dass emotionale Intelligenz einer der wichtigsten Zukunftsskills sein wird. Also wenn wir uns mal so vom World Economic Forum die Future Skills angucken, dann sind 70% dieser Skills unter den Top 10 sind intra- oder interpsychologisch. Also es geht um das Selbst und meine Regulationsfähigkeit, meine Lernfähigkeit, meine eben Empathiefähigkeit, aber es geht auch um diese Beziehungskomponente. Und damit stellt sich schnell heraus, dass es eben kein weicher Deko-Faktor ist, sondern ganz essentiell für die Arbeit der Zukunft. Aber ja, das ist eben was, wovor viele Menschen Angst haben. Ne? Also 68% aller CEOs haben Angst, zu empathisch zu sein und damit so ihren Edge zu verlieren, ne? Nicht mehr ernst genommen zu werden, als zu weich wahrgenommen zu werden. Und da haben wir echt noch viel zu tun.
Ja. Wow, das ist echt eine hohe Zahl. Hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir vielleicht auch viele Jahre, fälschlicherweise, vielleicht weil wir es nicht besser wussten, auch das so in die Ecke Soft Skill gepackt haben und nicht in diese wirklich Must-Have-Skills?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir kommen halt aus so einer Ära der knallharten Manager, ne? Also so dieses knallharte Management, und schaffen jetzt ja gerade den Shift zu Leadership. Also selbst das, unabhängig jetzt vom Geschlecht, ne, ist ja schon ein großer Wandel in der Arbeitswelt, der eben sagt, hey, wir brauchen mehr Servant Leadership, ne? Wir brauchen mehr dienende Führung, wir brauchen mehr menschzentrierte Führung, wir brauchen mehr sozusagen von hinten und von der Seitenlinie führen, als immer nur die, die vorne herlaufen und alle anderen hinter sich herziehen. Also wir sind ja gerade in so einer ganz großen Veränderungswelle, was es bedeutet, Führungskraft zu sein. Und diese emotionalen Komponenten, die sind noch relativ jung, würde ich sagen, ne, auf der Ebene. Und damit am Anfang natürlich immer erstmal kritisch beleuchtet, was ist das jetzt und warum? Es hat doch, ne, jahrelang gut funktioniert ohne. Und ich glaube, ja, solange wir das eben als weich verkaufen, wird es nicht so gerne angenommen auf der Strategieebene.
Ist zumindest wir brauchen da noch ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr KPIs hinter quasi, damit es wirklich greifbar ist, so dieses klassische. Ah, ist messbar? Ja, okay, dann zählt es. Ansonsten schwierig, ja. Nora, du bist, wenn ich das richtig weiß, Mama eines 2-jährigen Sohnes. Wie ist es für dich? Ich bin immer ein Fan davon, wir sind ja eine Persönlichkeit, ja? Und das Private, das beeinflusst uns natürlich auch im Beruflichen, auch wenn viele Menschen das gern trennen wollen. Ich finde, es gehört einfach zusammen, vor allen Dingen, wenn wir authentisch leben wollen. Und würdest du für dich sagen, dass gerade auch das Thema emotionale Intelligenz nochmal eine andere Perspektive oder einen anderen Hebel für dich bekommen hat, seitdem du Mama geworden bist?
Ja. Also auf allen Ebenen. Ne? Also ich habe einen so einen inneren Leitspruch. Ich glaube fest daran, dass unsere Lebensgeschichte unsere Führungsgeschichte prägt. Ne? Also je nachdem, wer wir im Leben sind, mit welchen Mustern wir groß werden, dass sie sich übersetzen häufig in unser Führungsverhalten. Ganz oft sehr unbewusst. Ne? Also in meinem Fall zum Beispiel, ich bin Einzelkind, alleinerziehend groß geworden, war früh für mich selber verantwortlich und habe nicht gelernt, um Hilfe zu fragen, weil es gab gar keinen, der da gewesen wäre. Das heißt, ich bin sehr gut darin, alles selber so wegzurocken, verpasst aber dabei manchmal das Team zu involvieren, ne? Oder habe so Tendenzen zu Micromanagement, ne? Weil ich dann so denke, ja, da mache ich es halt schnell selber. Und das ist Teil meiner Führungsgeschichte. Und für mich war das Mama-Werden in dem Zusammenhang total wichtig, weil das für mich die größte Identitätskrise war, durch die ich bisher gegangen bin. Und zwar nicht nur negativ, ne, aber da wurde ich nochmal konfrontiert mit Mustern und Themen, wo ich dachte, hey, habe ich das überkommen, ne, mit all den 120 Stunden Therapie, die ich auf der Platte habe. Aber dann plötzlich ist das alles wieder da, weil man nochmal so ganz anders mit sich in Kontakt treten muss. Und ich glaube, da nochmal ganz demütig mich selbst anzugucken und zu verstehen, okay, hey, da gibt's noch ein bisschen Arbeit zu tun und das ist auch gut so, also das ist auch spannend, war so ein ganz großer Mechanismus dieser Selbstreflexionsfähigkeit, die wir ja auch unter emotionaler Intelligenz, ne, verbuchen sozusagen. Aber bei Demut geht's auch darum zu verstehen, was ich eigentlich nicht kann und was ich übersehe und was ich auch lernen darf. Was für mich in der Führungsarbeit ganz, ganz wichtig ist. Also nicht so das allwissende, unfehlbare Wesen zu sein, was irgendwie Orientierung vorgibt, sondern genauso lernfähig zu bleiben. Und eine weitere Facette ist, glaube ich, die Frage nach Geduld. Also ich bin extrem ungeduldig und alle, die Kinder haben, wissen, dass sich das ganz schnell in Negativspiralen zeigt, und da nochmal so gespiegelt zu werden, die ganze Zeit von einem ganz kleinen Kind, was eben auf das reagiert, was ich gebe, ist total hilfreich, um dann diese Muster zu durchbrechen, einzuatmen und zu sagen, der hat seinen eigenen Weg, der wird seinen eigenen Weg finden, der muss das lernen, der muss auch lernen zu lernen, der muss fallen dürfen, aufstehen dürfen, es nochmal probieren dürfen, auch wenn es effizienter und schneller wäre, wenn ich das jetzt mal eben mache. Aber da diese Autonomieräume zu geben und Zeit zu geben, ist, glaube ich, was in der Führung ganz, ganz wichtig ist. Wir werden immer so unter Druck, Produktivität und Effizienz und häufig eben verpassen, dass Menschen kurz so Anlauf nehmen dürfen, um dann richtig gut zu werden. Und ich glaube, das Dritte ist die Fähigkeit, in diese Co-Regulation zu gehen. Also Koregulation bedeutet ja im Prinzip, wir sind alles so Nervensysteme, die einander brauchen, um sozusagen runterzufahren. Und im Job ist es eben so, dass wir gerade als Führungskraft unsere Teams ganz oft unbewusst stressen, ne, oder Angst auslösen. Also wenn ich so ins Meeting renne und sage, hey, wenn wir das jetzt nicht sofort machen, dann fahren wir das Projekt gegen die Wand, ne, dann gehen alle Herzraten nach oben, der Stress ist hoch. Und das erstmal für sich festzustellen, okay, was fühle ich denn eigentlich? Was brauche ich, um mit mehr Klarheit meinem Team gegenüberzutreten, ist genau das, was wir mit unseren Kindern die ganze Zeit machen. Also uns selbst zu regulieren und dem Kind die bestmögliche Umwelt zu geben. Und aber auch zu verstehen, oh, mein Kind ist gerade nicht gut drauf, ne? Traurig, frustriert. Wie kann ich da helfen, in diese Regulation zu gehen? Auch das ist was wir im Team total gut umsetzen können. Ne? Wenn wir merken, jemand rauscht genauso wie wir in dieses Meeting und ist irgendwie schon ein bisschen zerfahren, nicht streng auf die Agenda zu drücken, sondern zu sagen, hey, brauchst du kurz eine Minute? Ne, willst du dich erstmal sortieren, wir machen erstmal was anderes, ich komme gleich nochmal auf dich zurück. Oder ne, also da ganz zwischenmenschlich, intuitiv aufeinander einzugehen. Und das sind alles Qualitäten, die für mich essentiell in der Führung sind, aber nichts, was wir klassisch in Trainings und Programmen lernen, sondern vor allen Dingen im Ausprobieren.
Ja, im Real Life quasi. Ja, voll. Und es wird ja manchmal so, also zumindest in meiner Wahrnehmung manchmal kritisiert, wenn man so Führung auch mit so Kindern vergleicht und so weiter. Und natürlich sind das, ne, das ist nicht direkt vergleichbar. Aber ich finde trotzdem immer wieder diese Analogien, gerade im Zwischenmenschlichen gibt es so viel Parallelen, wo wir einfach von lernen können und auch diesen Spiegel, den du gerade beschrieben hast, super gut sehen können und vor allen Dingen ja auch sehr eindeutig oft sehen. Ja. Und das ist so hilfreich, diese Selbstwahrnehmung dann einfach zu schärfen. Jetzt hast du schon so ein bisschen, dadurch, dass du es so beschrieben hast, auch Elemente quasi, die einem helfen, emotional intelligenter quasi zu sein. Gibt es noch was, wo du sagst, so, dass wenn ich emotionale Intelligenz jetzt nicht die Möglichkeit habe im Rahmen oder nicht, ja, vielleicht einfach durch das Kind lerne oder durch andere Facetten, wie kann ich trotzdem es für mich vielleicht ein bisschen besser verstehen? Gibt es so eine Art Phasensystem, ja, so dieses Thema Selbstwahrnehmung, Regulation, was du auch schon angesprochen hast? Gibt es irgendwas, wo ich mich selber trotzdem ausprobieren kann?
Ja, also ich finde, der beste Ort zu starten ist natürlich man selbst. Und also so, wenn man so nach dem EQ-Modell von Daniel Goleman geht, der das ja so sehr stark mitgeprägt hat, geht es vor allen Dingen erstmal um die Wahrnehmungsebene. Also sich selbst akkurat einschätzen zu können, festzustellen, da habe ich ein Muster. B, wann ist es aktiv? Also was triggert dieses Muster? Und dann erst im nächsten Schritt zu lernen, okay, was mache ich jetzt mit diesem Muster? Ne? Ist es hilfreich oder hinderlich? Und was brauche ich, um das Muster vielleicht auf eine andere Bahn zu lenken? Aber erstmal geht es um Selbstwahrnehmung. Und da zum Beispiel finde ich, ist Coaching natürlich essentiell, ne? Therapie essentiell, aber auch, ich mache das gern mit Coaches, wenn die Schwierigkeiten im Team haben, zu sagen, okay, geh doch mal in deinen Freundeskreis, in deine Partnerschaften oder sogar in dein Team, wenn du dich traust und frag mal, hey, wann ist es eigentlich schwierig, mit mir zusammenzuarbeiten? Also, und sich das selbst auch manchmal zu fragen. Also, wo ist es nicht nur kompliziert mit anderen, aber auch kompliziert mit mir und woran liegt das eigentlich? Also einfach so, um diese Neugierde mit sich selbst zu haben. Ne? Geht es nicht um Selbstgeißelung und Selbstzweifel, sondern so einfach auch zu verstehen, okay, ich habe natürlich ganz viele Lichtseiten, aber ich habe auch Schattenseiten. Und das ist besser, die zu kennen und dann damit arbeiten zu können, als sie weiter zu ignorieren. Und das Gleiche können wir natürlich auch mit anderen machen. Ne? Also wirklich sich mal bewusst ins Meeting zu setzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt mal so ein bisschen in dieses Attunement gehe, also in dieses Reinfühlen, wo stehen die anderen, was bewegt die vielleicht gerade, einfach mal in diese Beobachterrolle zu gehen. Ne? Und nicht sofort zu bewerten, sondern wirklich erstmal zu beobachten und zu akzeptieren. Da reagiert jemand anders, als ich das tun würde. Spannend. Warum? Was könnte den bewegen? Und da eben in so eine Neugierdehaltung zu kommen. Und das braucht eben häufig auch die Reflexion von außen am Anfang. Ne?
Und das Zurücknehmen, ja.
Genau. Und dann ist eben der zweite Schritt, okay, kann ich jetzt Tools lernen, also mich selbst besser managen zu können, meine Emotionen benennen zu können, annehmen zu können, regulieren zu können. Ne? Also nicht wütend ins Meeting zu rennen sozusagen, sondern da nochmal Zeit mir zu nehmen für mich selbst. Bin ich da anpassungsfähig oder nicht? Wie kommuniziere ich eigentlich? Also das sind dann so Facetten, das sind wirklich Skills, die man lernen kann, aber die auf jeden Fall Übungsräume brauchen. Also die Theorie davon, die kennen viele von uns. Und auch wenn man Menschen fragt, wie empathisch bist du, sagen alle, ja, das kann ich, ist doch klar, aktiv zuhören kann ich. Und die Realität zeigt, dass 10-15% von uns sind, die das wirklich gut können und leben. Das heißt, die Theorie alleine reicht nicht. Ne, sondern es ist wirklich das bewusste ich bin jetzt mal da und ich höre dir zu und ich reagiere nicht und ich nehme auf und das Gleiche mache ich mit mir selbst auch.
Ja, spannend, so auch vor allen Dingen wirklich so diese, ne, von diesem Kognitiven wegzukommen, was ich vermeintlich alles so einen Haken hintermachen kann und sich wirklich mal fair anzuschauen. Ich hatte vor kurzem irgendwo mal so ein Zitat gehört, das hat resoniert die ganze Zeit irgendwie noch mit mir, dieses so, Empathie heißt auch, sowohl deine eigenen Blindspots zu akzeptieren, aber auch die Blindspots von anderen zu wissen, dass die welche haben. Und ich finde, das ist auch gerade für das Thema emotionale Intelligenz so ein für mich zumindest ein total wichtiges Statement, wirklich auch zu sagen, wir alle haben unsere Blindspots und damit können wir doch, ne, wenn wir das besser akzeptieren, können wir auch viel konstruktiver zusammenarbeiten.
Ja, und das ist so ein bisschen aus der Traumapädagogik, das ist so ein bisschen die Grundhaltung, die wir haben in der Psychotherapie, ist die Annahme des guten Grundes, ne? Also diese gute Intention, dass Menschen erstmal, also niemand kommt in den Job und sagt, heute bin ich mal ein Arschloch, heute bin ich mal unfair, so, also jetzt habe ich richtig Lust, gemein zu sein, sondern das sind ja ungefilterte Reaktionen aufgrund von Emotionen, die ich nicht erkannt habe, nicht verarbeitet habe, vielleicht nicht gelernt habe, Konflikte aufzusuchen, wenn es welche gibt, also mit Spannungen zu arbeiten, ne? Und dann entstehen halt so unreflektierte und vielleicht auch unfaire Verhaltensmuster. Und zu sagen, okay, fühlt sich nicht gut an und ich muss das auch jetzt nicht so hinnehmen, dass die Person so ist und sagen, ja gut, ne, jeder hat einen schlechten Tag, sondern zu sagen, ich bleibe jetzt mal neugierig und denke, okay, vielleicht ist das die bestmögliche Lösung, die die Person gerade zur Hand hatte. Ja. Dass mir die nicht gefällt, okay, auf jeden Fall und dass ich die begrenzen darf auch, aber zu sagen, vielleicht ist das gerade das Bestmögliche, was die Person zur Verfügung hatte, lass mich doch mal verstehen, warum. Mhm. Also ne, so, so rauszukommen eben aus diesem Ich gegen dich, sondern hey, wir gegen das Problem, was auch immer dieses Problem sein mag. Ja. Das finde ich eine ganz wichtige Haltung, die wir so nicht mitbekommen in der Schule oder so.
Ja, voll. Zwei Prinzipien, die ich wirklich immer im Female Leadership Programm trainiere, ist einmal wirklich, keiner steht morgens auf und möchte was Böswilliges. Ja, also wirklich, so wirklich von dieser Grundhaltung zu sein. Und das Zweite, so wie ein Mensch reagiert, ist das für ihn oft die bestmögliche Antwort in der Situation. Sie müssen sie nicht gut finden. Und ich finde es so cool, dass du das auch nochmal bestätigst, weil das hilft uns einfach diese Ebene, okay, ich gehe erstmal davon, wie du sagst, im Guten aus und versuche jetzt zu gucken, wie können wir das trotzdem irgendwie miteinander gut hinbekommen. Es hilft so einfach diese, vor allem diese Emotionen auch zu regulieren. Ja, voll gut, voll gut. Finde ich voll gut.
Aber genau darum geht's ja. Ne? Also ich glaube, das meinte ich auch mit Demut. Ne? Also nicht zu sagen, ich habe den einzigen Weg und der ist richtig und du machst es falsch, sondern da muss eine Wahrheit in deinem Verhalten stehen, die ich halt nicht erkenne. Ja. Aber das ist eine andere Fragestellung. Ne? Was sehe ich nicht? Und mein größter Tipp zum Beispiel bei Führungskräften häufig auch in Bezug auf mentale Gesundheit oder emotionale Intelligenz ist, habe ich alle Informationen, um diese Bewertung treffen zu können? Ne, denn wir sehen häufig nur die sichtbare Leistung und das sichtbare Verhalten. Wir sehen, dass die Slides vielleicht, dass da Rechtschreibfehler drauf waren oder ne, dass die E-Mail nicht so geschrieben ist, wie wir uns das vorstellen oder dass die Präsentation total genial war. Aber wir sehen eben nicht den Kontext. Also mit welchen Druckpunkten, mit welchen Sorgen, mit welchen zusätzlichen Belastungen ist das entstanden? Und macht es dann vielleicht total Sinn, ne, dass die Slides nicht perfekt sind, aber die Person trotzdem alles gegeben hat. Und ich glaube, das habe ich alle Informationen. Einfacher Satz, aber das fragen wir uns normalerweise nicht.
Oh, so wichtig für das fragende Mindset, da auch in diese Haltung zu gehen. Ja, voll gut, voll gut. Und würdest du sagen, ich persönlich finde es wichtig, auch ein Stück weit, wenn ich Führungskraft bin und wenn ich Verantwortung für Menschen habe und auch Verantwortung natürlich für mich selber habe, ein Stück weit zu differenzieren. Es gibt Empathie und es gibt Mitgefühl. Ja, so. Und manchmal ist es gut, auch nur, also nicht nur, sondern eher in ein Mitgefühl zu gehen und manchmal in eine gewisse Form von Empathie zu gehen. Wie sind so deine Gedanken, auch gerade aus deiner Expertinnenrolle?
Also Empathie ist ja für mich immer so ein bisschen die Idee, sich gefühlt zu fühlen. Also wir unterscheiden zwischen kognitiver Empathie, das ist so der klassische Satz, ich verstehe dich, heißt aber nicht, ich fühle dich. Ja. Also das heißt nicht, dass ich wirklich versuche zu verstehen, bist du jetzt traurig, bist du wütend, ist da eine Enttäuschung, ist da ein Neid, was ist das eigentlich in dir, um mich damit zu verbinden. Ne? Sondern ich verstehe kognitiv, warum du da bist, wo du bist. Das heißt, das ist erstmal ein großer Unterschied. Ne? Bin ich kognitiv empathisch oder emotional empathisch? Und das bedeutet eben dann, sich mit der eigenen Verletzlichkeit auch in Verbindung zu setzen. Also wenn ich fühle, was du fühlst, dann muss ich mich mit meiner Traurigkeit verbinden, wenn du traurig bist. Und das ist erstmal verletzlich, weswegen wir das häufig nicht machen, weil wir da nicht hinwollen und eben dann auf dieser kognitiven Ebene bleiben. Und das bedeutet erstmal zusammen eben in diesem Loch zu sitzen und zu sagen, okay, jetzt sitzen wir hier erstmal kurz und wir denken nicht sofort über die nächste Lösung nach. Und Compassion, also Mitgefühl an der Stelle, geht dann einen Schritt weiter. Da geht es dann eigentlich darum, diese Emotionen sozusagen mitzugestalten, ne, zu verändern, Lösungsräume aufzumachen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach ungefragte Ratschläge zu geben, ne, aber die andere Person zu unterstützen, darin eigene Antworten zu finden. Und das ist nicht immer unser Job als Führungskraft. Es ist auch nicht immer unser Job, emotional empathisch zu sein. Also es ist auch einfach okay, manchmal zu sagen, ich verstehe das, aber ich bin nicht die Person, mit der du das jetzt klären kannst. Mhm. Ne? Sondern da gibt es andere Personen, die da vielleicht besser passen, wo das Machtverhältnis besser passt, wo der Kontext besser passt. Und da auch diese eigenen Grenzen zu kennen, ist total wichtig. Mhm. Und jetzt komme ich ja selber aus einer Welt, wo wir auch von Compassion Fatigue sprechen, also wirklich Mitgefühlsmüdigkeit. Mhm. Ne? Wenn Menschen durchgehend bei den Emotionen anderer sind und durchgehend die Last anderer tragen und aufnehmen, dann führt das zu einer Erschöpfung, die wirklich in Zynismus münden kann. Ne, das sieht man häufig auch im Krankenhaus. Also dass die Menschen, die eigentlich so eine ganz tiefe soziale, menschliche Ader haben, plötzlich ganz distanziert wirken, ne? Kalt werden, gehässiger werden, was einfach eine Reaktion dieser emotionalen Überlastung ist eigentlich. Und ich glaube, das muss man gut auch verstehen können. Also das sage ich Führungskräften auch. Wenn jemand emotional ist, aber du hast gerade den Raum nicht, dann frag lieber nicht. Also, ne? Mhm. So, also frag nur, wenn du eine Minute hast, zuzuhören. Mhm. Weil ansonsten ist es eher verletzend und invalidierend als hilfreich. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das ist eben dieser Faktor Selbstreflexion. Also wie viel Raum habe ich in meinem Container, dass da jetzt jemand ne, was reinspucken darf und ich kann das halten? Ja. Oder habe ich den Raum gerade nicht? Ja. Und dann ist so eine Grenze vielleicht total wichtig und auch gesund und auch fürs Gegenüber gesünder. Ne? Zu sagen, hey, gerade merke ich, das ist zu viel, das hat nichts mit dir zu tun. Sprich gerne mit XY oder gib mir eine Stunde und dann können wir uns nochmal zusammensetzen. Ja.
Cool. Aber das trauen sich viele nicht, ne? Also wohl in das eine, entweder ne, sie wiegeln sie es total ab und trauen sich auch nicht, eine Stunde zur Verfügung zu stehen. Oder sie gehen darauf ein, weil sie vermeintlich jetzt müssen. Sie sind ja schließlich Führungskraft. Und es matcht dann einfach nicht, weil es nicht wirklich auch für die Führungskraft passend ist, ja. Richtig.
Ja. Ja. Und dann sind beide enttäuscht, ne?
Ja.
So, also, und ich glaube, da sind so Grenzen total hilfreich. Ne? So, und ich glaube, dass auch sich selbst reflektieren zu können und zu merken, ich habe den Raum gerade nicht. Also das lernen wir in der Therapie zum Beispiel auch. Wir haben als Therapeutinnen natürlich auch richtig schlechte Tage und richtig schlechte Lebensmomente. Und dann zu sagen, wenn ich heute manchmal ein bisschen abgelenkt wirke, dann tut mir das wirklich sehr, sehr leid, weil ich weiß, das ist deine Stunde hier. Ich will nur, dass du weißt, dass es nichts mit dir zu tun hat. Ne? Also alleine das formulieren zu können, schafft ganz viel Klarheit. So, und damit viel mehr Vertrauen, als wenn ich dann so versuche, irgendwas übers Knie zu brechen und da total daneben liege eigentlich emotional, weil ich eben nicht ne, so viel Raum für eine andere Person gerade habe.
Das ist auch, und also wenn ich das so, das ist ja auch der Parameter, der mir hilft, diese psychologische Sicherheit dann aufzubauen. So, ne? Ich öffne mich, ich zeige, wie es mir gerade geht und dass es eben nichts mit dir zu tun hat, dass du es für dich nicht überbewerten darfst und auch musst. Und damit schaffe ich ja wirklich, dass jemand eher sich wohlfühlt, obwohl es mir gerade nicht auf 100% Max geht. Würdest du sagen, dass so psychologische Sicherheit ist ja so ein bisschen, also zumindest in meiner Bubble, vielleicht auch in deiner wahrscheinlich noch mehr, ein Wort geworden, was in den letzten Jahren, zumindest in meiner Bubble, wie gesagt, so exponentiell nach oben ist und trotzdem praktisch in meiner Bubble, ja, in meiner Arbeitswelt an vielen Stellen weder richtig verstanden wird, noch wirklich integriert wird. Ja, also das merke ich sehr oft. Was ist so deine Erfahrung? Auch gerade du arbeitest ja auch viel im Business-Kontext oder in der Arbeitswelt. Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also ich glaube, also erstmal bin ich total dankbar, dass das so eine Welle war oder ist, weil ich glaube, dass das lange unterschätzt war. Also das Thema Vertrauen auf der Ich-zu-Ich-Ebene als auch das Thema psychologische Sicherheit dann eher auf der Team- oder der Gruppenebene. Und wir diese Bewegung gebraucht haben. Mhm. Gleichzeitig verstehen, glaube ich, kognitiv wieder, verstehen alle, was das ist. Was das jetzt heißt an einem Dienstag um 15 Uhr, wenn ich im Meeting sitze, das wissen die wenigsten. Und ich glaube, was da an der Stelle wichtig ist, ist erstmal zu verstehen, dass psychologische Sicherheit kontextabhängig ist. Also ich kann mich mit dem gleichen Team, mit den gleichen Personen in Momenten sicher fühlen und in anderen Momenten nicht. Auch je nachdem, worum geht's. Also was berichte ich von mir? Was teile ich von mir? Es kann sein, dass ich total sicher darin bin, kreativ zu denken und wilde Ideen rauszuschießen und mich trotzdem nicht traue, kritisches Feedback zu geben. Ne? Also auch da, das ist ja deutlich facettenreicher und nuanciert. Das ist nicht ein wir haben das oder wir haben das nicht, sondern es ist der Kontext, es sind die Menschen, die da sind. Es ist sozusagen, ne, mit welchem emotionalen Load kommen die und was passiert dann? Und ich glaube, das mal zu reflektieren, in welchen Momenten fühlen wir oder haben wir uns als Team sicher gefühlt, wo haben wir daraus auch dieses Potenzial geschöpft, wovon ja alle sprechen, ne? Dass wir dann kreativer sind und zufriedener und mehr Zugehörigkeit fühlen. Wo war das da und wo auch nicht und warum nicht? Also sich diese Spannungen anzugucken darunter. Ne? Worüber sprechen wir und worüber sprechen wir nicht? Und warum? Haben wir uns dafür ganz bewusst entschieden, dass das Themen sind, mit denen wir nicht arbeiten wollen? Oder haben wir sie vermieden? Ne? Und ist das ein Zeichen dafür, dass die Sicherheit doch nicht so hoch ist? Haben wir ein ehrliches Interesse aneinander, also für den Mensch hinter der Rolle? Oder eigentlich nicht? Eigentlich finden wir das ganz gut, dass wir alle so professionelle Masken tragen. Und weil das besser für uns ist, dass wir uns auch nach der Arbeit distanzieren können davon. Ja, das sind alles Entscheidungen, die Teams also in den seltensten Fällen bewusst treffen. Das entsteht halt irgendwie. Ja, und ich glaube, das ist für mich der beste Hebel für psychologische Sicherheit, ist erstmal so ein Assessment zu machen. Wo stehen wir? Woran liegt das? Was sind so unsere individuellen auch Vertrauensbiografien vielleicht? Und was brauchen wir, um da ein Müh besser zu werden? Ne, sind das Formate, die wir brauchen? Sind das einfach innere Haltungen, die wir brauchen? Ist das ein Verhaltensset, das wir lernen müssen? Worum geht's? Und wie fühlen sich die unterschiedlichen Teammitglieder? Weil wir ja zum Beispiel wissen, Menschen mit Minoritätshintergründen, ne, die eher mehr Diskriminierung ausgesetzt sind, die fühlen sich deutlich unsicherer, ne, als vielleicht die privilegierte durchschnittsweise ja. Frau. Und auch das zu realisieren.
Ja.
Wir sind in einem Team, aber wir haben ganz individuelle Perspektiven auf dieses Team.
Und dass ich nicht der Maßstab bin, wie sich das Team fühlt. So, das auch für sich nochmal zu reflektieren. Also da sehe ich auch ganz viel wieder, ne, das, wie du es auch bei emotionaler Intelligenz nochmal beschrieben hast, dieses Thema erstmal Teamwahrnehmung oder Selbstwahrnehmung, Teamwahrnehmung, wo stehen wir eigentlich und welche Bereitschaft habe ich letztendlich, um ernsthaft was für mich wirklich zu verändern. Und da brauchst du mit Sicherheit, da brauchst du einfach Veränderungen, gerade je nachdem, wo wir auch selber stehen. Ist es was würdest du sagen, so grundsätzlich? Es steht ja oft auf der Agenda, ja. Das für viel, also zumindest merke ich das so, dass es oft einfach ein großer Wunsch ist. Und es ist, glaube ich, auch das, was du gerade beschrieben hast, der Wunsch nach Zugehörigkeit, dass meine Ideen gesehen werden, dass ich eine Form der Wertschätzung, aber auch sagen darf, wenn mir Dinge eben nicht gefallen, ja. Mhm. Ist das, kann man da irgendwie sagen, das ist ein Prozess von 6 Monaten? Ja, also auch das ist sehr individuell. Mit Sicherheit wird die Antwort jetzt kommen. Aber hast du Praxisbeispiele, wo du sagst, dass, mit einer sehr engen Taktung, mit einer sehr engen Begleitung, war es bei dem Team zum Beispiel so und so? Mhm.
Also das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, welche innere Priorität das hat. Ne? Also weil das uns das theoretisch wichtig ist, in vielen Dingen. Ne? Also die meisten von uns ist auch theoretisch gute, gesunde Ernährung und Sport wichtig und trotzdem machen die wenigsten das regelmäßig. Aber ich glaube, erstmal zu verstehen, was ist unser echtes Commitment für dieses Thema und sind wir bereit, in dieses Unbequeme zu gehen? Weil es wird eben erstmal unbequem im Zweifel. Ich habe jetzt dieses Jahr mit vielen Teams gearbeitet, wo es sehr konflikthaft war. Wir haben uns 2-mal getroffen im Abstand von 2 bis 3 Monaten. Dazwischen haben sie Dinge ausprobiert und das hat schon viel verändert, aber die sind ganz am Anfang. Ne, also man kann immer sagen, Vertrauen braucht Jahre, um aufgebaut zu werden und Sekunden, um zu zerbrechen. Und deswegen braucht es dieses Commitment, dass wir miteinander lernen und üben. Aber zu verstehen, dass es manchmal schon kleine Stellschrauben sind, wie zum Beispiel als Führungskraft zu sagen, das weiß ich gerade gar nicht. Da können wir vielleicht den Experten aus Team XY fragen oder ich melde mich nochmal dazu. Also dass es so kleine Halbsätze sind, die zeigen, ich bin auch fehlbar. Ne? Die zeigen, deine Stimme ist mir wichtig. Ne? Sowas zu sagen, hey, was denkst du denn eigentlich darüber? Oder hey, Sarah, dich haben wir heute noch gar nicht gehört. Ne? Aber ich hab das Gefühl, du hast da bestimmt einen tollen Beitrag zu leisten. Also Menschen einzuladen und durch diese kleinen kommunikativen Momente zu zeigen, mir ist das wirklich wichtig, was du denkst. Auch wenn es nicht das ist, was ich denke. Und dieses Vertrauen müssen Leute erstmal aufbauen, dass das wirklich okay ist. Wenn du zu sagen, ab jetzt wollen wir psychologische Sicherheit, haut mal raus, das funktioniert normalerweise nicht. Weil wir noch nicht beweisen können, dass das wirklich keine negativen Konsequenzen haben. Und solange psychologische Sicherheit so ein zwischenmenschliches Risiko bleibt, also darum geht's ja, ne, dass wir das Gefühl haben, wir setzen die Beziehung aufs Spiel oder unsere Position in der Beziehung, solange kommen wir nicht in diesen kreativen Konflikt, den wir eigentlich wollen. Ne, wir wollen uns ja streiten sozusagen für etwas, ne, für die bestmögliche Idee, für das coolste Projekt, für ne, das beste Ergebnis, aber eben nicht miteinander. Und häufig müssen wir dafür das Miteinander aber erstmal auf neue Bahnen lenken. Und ein halbes Jahr, wenn wir das jetzt jeden Tag machen, wäre bestimmt ein guter Start. Aber es ist einfach ein kontinuierliches Thema, woran wir arbeiten dürfen. Wie in jeder Partnerschaft. Ne? Also nur weil wir uns einst liebten und alles toll war, heißt das nicht, dass das so bleibt. So.
Wirklich nicht.
Leider nein. Nein, aber weißt du, es ist einfach Arbeit,
ja,
aber
ja.
Schöne Arbeit auch, wenn wir Lust haben, über uns hinauszuwachsen.
Ja. Voll gut, ja. Und das ist so, manchmal merke ich das so in der Zusammenarbeit, da hat man so ein Teammitglied, mit dem man nicht so matcht, ja. Und dann ist so, werden viele andere Themen auch nicht angegangen, weil ich das Gefühl habe, ja, es bringt ja bei uns sowieso nichts, ja. Wir sind ja so und so. Und da sich wirklich drauf einzulassen, natürlich, es ist ein Invest, ohne Frage, aber für sich wirklich auch dieses, auch da ein Vertrauen zu haben, dieses Invest lohnt sich irgendwo. Und wenn sich es nicht in 3-6 Monaten bezahlt macht, aber es für meine eigene Entwicklung lohnt es sich, für die Teamentwicklung lohnt sich's und sicherlich auch, und das ist ja auch ohne Frage ein wichtiger Aspekt, auch für die Team-Performance am Ende des Tages, das als Invest zu sehen, idealerweise, ja.
Total, genau. Und ich glaube, noch sehen wir es halt als Zeitkosten, ne? Also wir verlieren Zeit. Und ich meine, ich weiß nicht, du arbeitest ja auch viel mit Teams zusammen und ich finde immer, wenn, also was Teams eben häufig verpassen, ist dieser Moment des Teamings. Ne? Also alle stürzen sich dann in die Projekte, so ein bisschen Action-Bias, ne? Alle rollen die, die Ärmel hoch und fangen an zu machen, ohne sich zu fragen, wer sind eigentlich wir und wie wollen wir zusammen am besten machen. Und dann ne, tauchen halt über die Zeit Misskommunikation, Missverständnisse auf, Konfliktlinien, die aber auch nicht bearbeitet werden, weil wir nie besprochen haben, wie wollen wir denn eigentlich mit Konflikten umgehen. Ne? Und manchmal diese eine Stunde, es kann manchmal wirklich nur eine Stunde sein, in dem wir uns als Team zusammensetzen, sagen, okay, wer macht was, warum, wer kann was, wer braucht was, kann uns unglaublich viel Zeit nach hinten raus sparen. Aber das sehen wir eben häufig nicht.
Mhm. Ja, ist gut, nochmals anders zu betrachten. Ja. Hast du so einen Tipp, vielleicht einfach so, gerade wenn wir haben viele hybride Teams, ja, die vielleicht auch gerade so, ne, das, wir arbeiten natürlich auch gerade was beim Thema psychologische Sicherheit angeht, mit Sicherheit auch viel über die Wahrnehmung, die echte Live-Wahrnehmung. Worauf müssen hybride Teams besonders achten?
Ich glaube, was hybride Teams brauchen, auch nochmal zurückgebunden an emotionale Intelligenz, ist deutlich mehr Vokabular. Also wir müssen deutlich mehr benennen, was wir denken und fühlen und was wir brauchen, als wenn wir im gleichen Raum sind. Ne, wenn ne, nehmen wir an, wir beide sitzen jetzt hier in dem Podcast und wir legen auf und es kann sein, dass ich im Nachgang sofort, weiß ich nicht, total gestresst meinen Laptop aufklappe, in meine Tasten hacke, seufze die ganze Zeit und so denke, ne? Du siehst das nicht. Das heißt, du hast keinerlei Handlungsspielraum, in die Koregulation zu gehen, zu verstehen, hey, im Projekt gibt es vielleicht gerade einen Knoten, der nicht platzt, kann ich unterstützen. Ne? Es gibt keinerlei Informationen über das, wie wir füreinander einstehen können. Und das muss ich kommunizieren. Also das heißt, wenn ich zu Hause sitze und eben nicht vor dir und mir ist das wichtig, dass wir da eine Lösung gemeinsam gehen, dann muss ich die Initiative ergreifen und sagen, hey, ich habe da gerade einen Knoten, das stresst mich total, kannst du mich unterstützen? Und das erfordert natürlich zum einen, dass ich das wahrnehme in mir und dass ich mich traue, das zu sagen. Das heißt, dieses Verbalisieren von dem, was passiert, da liegt einfach ein größeres Gewicht drauf, weil wir eben nicht mehr so viel subtil und nonverbal wahrnehmen können. Und da habe ich das Gefühl, dass viele Teams das in dieser kurzen Zeit einfach nicht gelernt haben. Ne? So. Und das sehen wir eben auch in den Zahlen, dass wir uns deswegen so einsam fühlen. Also wir fühlen uns so einsam, weil unser Gehirn zum einen nicht so strukturiert ist, für Distanz, ne? Wir sind für Nähe gebaut und auf Distanz fühlen wir uns schneller überfordert, weil das Gehirn denkt, es macht es alleine, auch wenn wir theoretisch wissen, dass da irgendwo ein Team ist, irgendwo im Homeoffice. Und weil wir natürlich nicht so schnell dieses Vokabular gemeinsam gefunden haben und das Vertrauen, das auch nutzen zu dürfen. Und deswegen glaube ich, dass es gerade für hybride Teams total wichtig ist, da sich mal Formate auszudenken, eben in dieses Vertrauen zu investieren, sich auch persönlich zu kennen. Also es machen ja auch die Remote-First-Companies machen das ja auch, dass sie sich zumindest 1-2 Mal im Jahr treffen, ne, um so dieses von Mensch zu Mensch, diese Energie nochmals herzustellen, ne, und dieses Wissen auch übereinander. Aber da braucht es einfach ein bewussteres Design für Beziehungen, als wenn das so automatisch passiert, weil wir uns gegenüber sitzen.
Ja, erlebe ich auch. Wir brauchen diesen Ausgleich dann. Also wir können nicht genauso weitermachen wie vorher, wenn wir jetzt uns einfach nicht mehr diesen Kontakt haben. Und da braucht es einfach dieses Bewusstsein, was brauchen wir als Ausgleich, um trotzdem ein Teamfundament zu haben. Ja, sehr, sehr spannend. Was sagst du so grundsätzlich, also wir hatten vorhin gerade, oder hast du kurz gesagt, so ja, ich muss natürlich auch ein gewisses Commitment und auch Bock darauf haben, meine Maske fallen zu lassen. So, sonst ist halt die Frage, passt es jetzt vielleicht noch nicht ganz? Oder ist es ein bisschen, gehen wir es ein bisschen langsamer an vielleicht auch? Welche Rolle spielt eigentlich deshalb die Persönlichkeit beim Thema psychologische Sicherheit, sowohl auf der Teamebene, als auch wenn ich im Lead bin? Woran kann ich vielleicht merken, dass meine Persönlichkeit vielleicht aktuell noch nicht das Ausreichende mitbringt?
Also ich glaube, man merkt das natürlich auf ganz indirekte Art und Weise. Also das eine ist ja das klare Feedback, was ich bekomme, hoffentlich vom Team, was ehrlich ist. Und das wissen wir ja auch, dass viele Führungskräfte in so Feedback-Vakuums umherschwirren, ne? Also mehr Feedback geben, als sie selber bekommen. Das heißt, da neugierig zu bleiben und zu verstehen, okay, wie sieht Unterstützung von mir für dich aus? Welche Art von Führung brauchst du, um das dann innerlich abgleichen zu können? Bin ich das? Mache ich das? Oder zu welchem Grad glaube ich da auch dran? Ne? Passt das zu mir? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Zweite ist, glaube ich, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, das ist ja eine lebenslange Aufgabe, auch ein lebenslanges Abenteuer, ne, zu verstehen, wer bin ich eigentlich, warum bin ich so. Ich glaube, auch da wieder ist die Frage, muss ich das alleine schaffen oder kann ich mir so Spiegel suchen? Ne? Spiegel innerhalb des Teams, MentorInnen, aber vielleicht eben auch ein Coach oder ein Therapeut, der dann nochmal ganz neutral, ohne Aktien investiert, ne, da sitzt und mich spiegeln darf. Kann ich das hinbekommen? Und häufig für mich beginnt das einfach mit dieser Beobachtungsgabe, also zum Beispiel, wie viel spreche ich im Vergleich zu den anderen im Team? Ja, wie sieht so ein durchschnittliches Meeting eigentlich aus? Und wenn ich am Ende, ne, das macht man ja in der psychologischen Sicherheit häufig, so einen Kuchen aufmale, wie viel Kuchen gehört mir? Also wie viel habe ich gesprochen? Ne? So diese Airtime-Analyse. Ne? Was war mein Sprechanteil in dem Meeting? Und war das hilfreich? Weil es war ein informatives Meeting, natürlich habe ich 90% gesprochen oder eigentlich nicht. Eigentlich war das ein ideengenerierendes Meeting und ich habe 90% der Zeit gesprochen. Warte mal, passt das zusammen? Oder ist es so, dass ich zum Beispiel die laut sind, eher als High-Performer wahrnehme, als die leise sind? Also was sind so meine Biases, ne? Wenn ich zum Beispiel Performance bewerte? Und da braucht es eben genauso auch diese Neugierde und ehrliche Reflexion, die eben manchmal wehtut, festzustellen, vielleicht bin ich noch nicht die Person, die ich gerne wäre. Das ist aber nicht schlimm. Ich muss nur wissen, wie ich diese Lücke schließe.
Auch wenn es ab und zu schmerzt am Ende des Tages oder die Bilanz ist doch eigentlich in der Regel ganz gut, dass es Spaß macht. So wie du sagst, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist das so. Ich finde es immer wieder aufregend. Bin immer wieder erschrocken. Oder erst erschrocken und dann denke ich,
Und es macht alles leichter. Das ist das Gute, finde ich, dass ich immer sage, das, was du heute hier im Training lernst, ich sage dir, das hilft dir auch mit deiner Frau zu Hause. Genau. Also, weil das sind ja nur Beziehungsmechanismen, die wir haben und die wir wahrscheinlich in allen Lebensbereichen ähnlich haben. Ja, das heißt, da profitieren wir vor allen Dingen von und wir sparen uns halt ganz viel Schmerz langfristig. Ja. Wir müssen halt einmal kurz in dieses, aua, scheiße, ich bin doch noch nicht die Person, die ich gerne wäre. Ja. Und das ist auch okay, weil niemand von uns ist es.
Am Ende des Tages nicht, nee. Also, da gibt es immer noch ein paar spannende Aspekte auf jeden Fall, ja. Wow. Gibt es ein Lieblingstool, du hast jetzt auch gerade, unabhängig jetzt vielleicht auch hybrid, aber vielleicht auch hybrid, so ein Lieblingstool oder Lieblingsformat, was die psychologische Sicherheit im Team auf jeden Fall unterstützt?
Ja. Für mich ist das, glaube ich, der Kapazitätscheck. Also ich habe ja, wie gesagt, dieses Jahr mit sehr konfliktreichen Teams gearbeitet, die sehr kognitiv analytisch sind aufgrund ihres Hintergrundes, nicht so emotional, ne, unterwegs. Das wollten sie ändern, aber ich musste sie da abholen, wo sie stehen, nämlich sie sind eben sehr analytisch. Und was die heute machen, ist, dass sie im Teammeeting, das findet alle 2 Wochen in Person statt einmal, dass sie sozusagen gucken auf so einer ganz klassischen Ampel, rot, gelb, grün, wie steht es um meine Kapazität? Ne? Grün heißt, hey, ich habe noch Raum, gib mir gerne was, ich kann gerne unterstützen. Gelb heißt, boah, ich bin so gut an der Kante, reicht jetzt auch, ne? Mehr bitte nicht. Aber ich krieg's irgendwie noch gewuppt. Und rot heißt halt, eigentlich bin ich drüber, ich brauche Unterstützung, ich muss was abgeben, wie auch immer. Weil das erstmal nicht heißt, wie geht's dir, ne? Sondern es heißt erstmal nur, wo stehst du so von der Kappa? Das ist aber dann im zweiten Schritt die Idee, zu sagen, okay, was ist denn deine größte Herausforderung und wie sieht Unterstützung von uns für dich aus? Also, dass die Person vorbereitet kommt mit einem Handlungsspielraum, das das Team hat. Und was man ganz schnell feststellt, dass die Teams nach 1-2 Wochen rauskommen aus diesem rein faktischen, wie viel Arbeitslast habe ich eigentlich, rein zu, was passiert, was ist denn auch die emotionale Kapazität, die ich gerade habe. Denn jeder weiß es, wenn ich zum Beispiel zu Hause gerade durch eine konfliktreiche Phase in der Partnerschaft gehe, mich trenne, dann ist meine Arbeitslastkapazität eine andere, als wenn alles cool ist. Ne? Und plötzlich zu verstehen, okay, das Rot heißt vielleicht nicht nur zu viel Arbeit, sondern generell zu viel. Und können wir da unterstützen? Ne? Und so habe ich das in den Teams, das war total schön, gesehen, wie schnell die in so einen Füreinander-Dasein-Prozess gekommen sind und einfach über diese Verletzlichkeit gelernt haben, dass es okay ist, mehr von sich zu zeigen. Und sich das dann eben auch auswirkt auf kritischeres Feedback, auf Ideen, die nicht passen, auf Hinterfragen des Status quo. Ne? Also das ist dann einfach so ein Folgeeffekt davon. Und das dauert nicht lange, ne? Das ist je nach Teamgröße natürlich, aber 10, 15 Minuten. Und dann kann man danach immer noch mal im 1:1 Dinge aufgreifen und sagen, hey, du hast da was gesagt, wenn du Lust hast, ne? Ich bin da, wenn du mich brauchst. Das muss man nicht immer vor dem ganzen Team machen. Aber Schritt 1, sich verletzlich zu zeigen damit, dass ich eigentlich auch mit meiner Arbeitslast drüber bin, ist schon ein ganz großer Schritt für viele. Und dann vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, auch emotional passiert da was bei mir, das verändert ganz, ganz viel. Und es findet im Kalender statt. Weißt du, was ich meine? Also man muss das jetzt nicht von innen heraus, übrigens ist es ganz schön viel, sondern alle werden gefragt, alle antworten hoffentlich so ehrlich wie möglich, werden dafür nicht kritisch beäugt. Ne? Und dann beginnt so ein gemeinsamer Lösungsraum. Und das ist das, was uns zeigt, hey, ich bin nicht alleine.
Und es öffnet ja auch direkt das Herz. Also ich erlebe das bei mir oft, wenn jemand was Persönliches teilt, wo ich vorher noch gar keinen Hintergrund zu hatte, dann merke ich so, wie mein Herz sich so öffnet und ich einfach ich fühle mich einfach anders mit der Person connected und das finde ich so spannend dabei und vielleicht auch, was mir gerade so als persönliche Idee kam, zu überlegen, weil ich habe es irgendwo mal gehört, dass welche das auch privat machen. So, wo stehst du heute gerade? Wie stehst du gerade so in Familien? Ja, so um sich besser auch zu covern, ja, und zu verstehen, was ist gerade, ne? Auch wenn man sich natürlich gern updatet mal nebenbei, aber vielleicht so das auch als Familienbarometer so ein bisschen einzuführen.
Ja, ja, also gerade unter Eltern, ne? Wie viel Prozent hast du heute? 20 und du? 15, scheiße, okay, was machen wir?
Ja, aber dann brauchen wir Support, ist ja auch ein Signal, ja?
Genau, also, ne? Aber das alleine mal zu spüren und nicht erst zu spüren, wenn der Konflikt schon im Raum ist, weil keiner mehr kann und unfair wird. Ja. Ich glaube, darum geht es, dieses Proaktive. Ja. Und vielleicht nochmal ganz wichtig, also ich habe mich, ich schreibe jetzt gerade sehr, sehr viel und habe mich ganz viel mit dem Thema Vertrauen nochmal auseinandergesetzt. Mhm. Und es ist ganz spannend, weil es gibt unendlich viele Definitionen von Vertrauen, was ja sozusagen die Basis von psychologischer Sicherheit ist. Ne? Und die haben, alle Definitionen haben nur einen einzigen Aspekt wirklich immer gemeinsam und das ist Verletzlichkeit. Mhm. Also Verletzlichkeit baut Vertrauen und Vertrauen braucht Verletzlichkeit. Aber irgendjemand muss halt anfangen. Na, also wenn wir alle nur darauf warten und sagen, ja, klar, ich vertraue dir, wenn du dich verletzlich zeigst, aber ne, so, du musst halt anfangen, dann wird es halt schwierig. Und zu sagen, ich fange mal an, in ganz klein. Also ich erzähle heute mal 5% mehr von mir, als ich es normalerweise tun würde und guck mal, was passiert. Das sind ganz wichtige Experimente.
Ich lasse das mal so als Message stehen, verletzlich jetzt nicht zu zeigen. Und habe noch 3 letzte Fragen an dich, Nora. Yay! Yeah. Und zwar zum einen dein Lieblingsort zum Arbeiten.
Wenn ich Zeit habe und keine Calls, also nie, nein, Quatsch. Aber am liebsten arbeite ich tatsächlich im Café mit einem großen Fenster. Ich mag das, wenn es so ein bisschen trubelig ist. Und ich, da habe ich irgendwie ganz andere Ideen und bin viel philosophischer unterwegs als zu Hause. Da bin ich so mechanisch.
Ja, cool, danke schön. Und dein letztes Buch, du hast gerade gesagt, du schreibst viel, aber dein letztes Buch, was du gelesen hast, vielleicht ein Fachbuch, vielleicht was anderes?
Ich lese gerade gefühlt 12 gleichzeitig, aber weil ich so viel recherchiere. Ja. Aber das letzte Buch, was ich mit ganz viel Liebe gelesen habe, war The Creative Act von Rick Rubin, einem der größten Musikproduzenten der Welt. Unglaublich schönes Buch.
Wow, cool. Also ich mache das ja eins nur für mich hier, damit ich ein bisschen was aufsauge. Genau. Cool. Und eine Sache, die dich sofort entspannt?
Kurz raus, also frische Luft tatsächlich, einmal im Block, um, ich glaube mal, so peripher zu gucken und nicht nur auf diesen Screen zu starren. Das macht ganz viel mit mir, ja.
Dazu gibt es jetzt vielleicht Möglichkeit, je nachdem, wie dein Terminplan aussieht. Ich danke dir, Nora. Es war sehr sehr, ja, mega war es für mich zumindest, von dir aufzusaugen und mit dir zu sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns deine Expertise, aber auch deinen Spirit, deine Vibes zur Verfügung stellst und damit diesen Podcast bereicherst. Vielen Dank.
Danke für die tollen Fragen.
Vielen Dank, dass du heute bei Female Leadership on Air dabei warst. Wenn du diese Episode inspirierend und hilfreich fandest, hinterlasse unbedingt eine positive Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit Freundinnen oder Kollegen. Bis zur nächsten Folge.